Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Ja, es gibt ein paar Orte im österreichischen Tennissport, die fast magisch sind, früher mal, als noch alles besser war. Und an einem dieser Orte war an diesem Wochenende der Tennisprophet Andreas Durieux zu Gast, nämlich beim, darf man sagen, altehrwürdigen Grazer Athletiker-Club, den ich im Fußball nicht sehr schätze, der im Tennis allerdings, also es freut mich, dass ihr aufstinkst an die Georg Karla, das ja, aber im Tennis hat dort unter anderem Thomas Muster gespielt, Meisterschaft, ich habe nie dort gesehen in der Bundesliga. Andi, du warst dort, warum? Und ich glaube, du hast auch den großen Meister getroffen.
Ganz genau so ist es. Willkommen zu Hause. Servus, lieber Jens. Danke, dass wir darüber eingangs sprechen dürfen. Es ist, wenn man ein bisschen routinierter wird, dann in seinem Leben ja so, dass alte Freundschaften sehr viel bedeuten. Und ich habe, es ist einer der wenigen Clubs, wo ich wirklich herzlich willkommen bin in Österreich. Das war auch immer so über die Jahre. Und zu Beginn meiner sogenannten Karriere gab es ja noch keine Landesstudios des ORF. Und da wurde man immer entsandt, auch nach Graz unter anderem und eben auch zum GRK. Und dort war es dann natürlich war so, dass man den roten Teppich faktisch ausrollte. Und es war mir aber auch klar, so wie wir zuletzt gesprochen haben in Walter Telekat, irgendwie da passiert gerade was ganz Besonderes. Ja. Thomas Muster war, glaube ich, 15 bis 18 fast, hat er dort Meisterschaft gespielt, war nicht einmal noch so erfolgreich, wurde auch ein bisschen, auch diese Geschichten haben wir gestern, entschuldige, ich soll ja eigentlich sagen, was ich dort gemacht habe, oder, zuerst. Aber lass mich das schon schnell ausführen. Also Geschichten über Geschichten und die Leute, jung geworden, sind halt jetzt in meinem Alter und die haben dann gesagt, ich möge doch so lieb sein, angesichts der Eröffnung des neuen Clubhauses, das ungefähr 2,8 Millionen Euro verschlungen hat, unvorstellbar eigentlich, diese Eröffnung moderieren und sie hätten das gern und ich habe das natürlich gern gemacht. Habe mich auch schon gefreut, weil es hieß, möglicherweise kommt sogar der Allergrößte aller Zeiten. Und es war dann auch wirklich so, der Herwig Stracker hat das mitgetragen und der Clubpräsident, der Heinz Steinlechner und auch ein ganz lieber Freund von mir, der Sepp Sucher, die haben das vorangetrieben und dann waren also alle happy. Es waren sich nur für GRK-Mitglieder, sonst hätte ich dich, lieber Jens, ja auch eingeladen, aber das hat man nicht gewusst, dass sozusagen Clubfremde auch kommen dürfen. Es waren dann fast 500 Leute, das Wetter war fantastisch, und dann gegen 16 Uhr kam Peter Pokorny, auch für mich ein Gänsehautkandidat, der ist 83 Jahre, inzwischen bis heute ein super Tennis, Spitzentennis hat nie aufgehört, inzwischen der zweit erfolgreichste aller überhaupt an Titeln, ich glaube, der hat über 20 Weltmeistertitel in allen Altersklassen und. Dann war dort der Schilly Schaller, dessen Eltern gemeinsam seinerzeit das Buffet geführt haben. Also da kriegst du dann schon eine Gänsehaut, wenn du das alles auch live damals miterlebt hast. Und jetzt schließe ich gleich den Kreis und lasse dann schon ein bisschen locker, aber ihr seht, wie mich das auch wirklich bewegt. Und dann hörst du diese Geschichten und der Muster war hoch emotional, hat fast auch, den hat es ein bisschen gerissen, als ich ihn gefragt habe, weil da kamen dann eben die Geschichten, ja, es war also so, er hat sich sehr hineingehaut, so erfolgreich war er noch gar nicht. Aber er hat ja nichts gehabt. Das waren relativ einfache Leute aus Leibnitz, seine Eltern. Und dann war eben dort der Mann, der jetzt Präsident ist, der Heinz Steinlechner. Der war damals bei einer großen Firma und hat Sponsor-Sachen ihm aufgelegt von Adidas und hat das als Schläger gekriegt. Und das hat er halt nie vergessen. Deswegen ist der Muster auch wieder dorthin gekommen. Und eine Geschichte möchte ich schon noch erzählen, weil sie seinerzeit fast gekackelt haben, wie man sagt bei uns. Ja, der hat gespielt, eine Partie dort, Meisterschaft. Vorher alle, wo ist der Muster? Ja, der rennt da um einen Fußballplatz, schwitzt wie ein Wahnsinn. macht Liegestütz, der wird nicht stehen können. Gewinnt die Partie, wo ist der Muster, rennt noch einmal eine Stunde und Liegestütz. Und diese Geschichten, das war damals, die haben ihn ja belächelt teilweise. Und all along hat sich das eben durchgesetzt. Und wie viele Menschen er inspiriert hat, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen für Österreichs Tennis. Schade, dass du nicht da warst, aber um jetzt den Schmäh sozusagen fertig zu sagen, es gibt ja kein Sturm-Graz-Tennis, das gibt es ja gar nicht.
Ja, zum Glück. Zum Glück, weil das würde ich nervlich nicht mitmachen. So, das war's in der Steiermark. Währenddessen ist in Madrid mehr oder weniger Tennis gespielt worden, Andi. Und ich glaube, der Respekt gebietet es. Wir nehmen ja am Sonntagabend auf, wo gerade das Männerfinale begonnen hat. Ich bin froh, dass da zwei einigermaßen gesund wirkende junge Menschen auf dem Platz stehen, mit Felix Auger Aliassime und mit Andrei Rublev. Kommen wir gleich dazu, aber ich glaube, dass der Frauenwettbewerb in dieser Woche hat spannendere Spiele zumindest gebracht. Gerade in der Endphase, dieses Sabalenka gegen Rybakina war schon sehr, sehr spannend. Und das Finale hat es dann noch einmal getoppt. Also Ehre, wem Ehre gebührt. Und ich muss jetzt, glaube ich, zu Beginn einmal Abbitte leisten, weil ich ja bei Iga Świątek immer die Idee habe, dass sie 6-1, 6-0 gewinnen kann. Aber wenn es mal wirklich darum geht, dass sie kämpfen muss, dann gewinnt sie die Partien eben nicht. Das war am Samstagabend nicht der Fall, wo sie verlieren hätte können gegen Sabalenka, hat, glaube ich, 3 Matchbälle abgewehrt und hat es dann trotzdem gewonnen im Tiebreak vom dritten Satz. Und ich sage, es hat mich gefreut. Also ich leiste Abbitte an Iga Świątek. Damit fange ich an. Womit möchtest du anfangen?
Ja, also ich möchte das unterstreichen, was du gesagt hast. Auch für mich war viel spektakulärer diesmal. Natürlich auch der Tatsache geschuldet, wer bei den Herren aller ausgefallen ist, dazu werden wir noch kommen, wer vielleicht dann da wieder dort. Ich meine, wer hätte nicht gern von unser einem oder von unser einer eine Auslosung in ein Turnier wieder Aliassime, sagen wir uns ganz ehrlich, wo du also nicht zu viele ernstzunehmende Gegner hast, die entweder verletzt sind oder gar nicht antreten und dann auf einmal bist du im Finale. Für mich ist jetzt auch zu dieser Sekunde, fängt es gerade an, der Herr Rublev der große Favorit. Warum, werden wir dann später noch besprechen. Aber die Damen, das war natürlich auch viel spannender. Und jetzt tue ich mich ein bisschen schwer. Ich habe natürlich gestern nicht viel gesehen und habe das nachgeschaut, aber da kriegst du ja keinen Eindruck. Also ich habe dann nur gehört, Matchspiele da, Matchspiele dort. Wie dramatisch. Ich habe aber auch, es ist mir auch wieder einmal vermittelt worden, dass die Nerven beider zum Zerreißen gespannt waren. Und jetzt frage ich dich einfach, wer war jetzt mental stärker?
Puh, tough one. Also das Tiebreak war extrem spannend, aber das Tiebreak war jetzt nicht so, dass du sagst, das war brillantes Tennis. Ich habe ja früher, ich habe Serena Williams aus vielen Gründen sehr geschätzt, also kann ich jetzt nicht sagen, dass mir das Tennis von der Sabalenka auf die Nerven geht, weil im Grunde genommen spielt die Serena Williams Tennis, auf jede Kugel drauf nageln, wie behämmert. Was mich halt fasziniert hat, auch bei diesem Finale, waren ein paar Bälle von der Świątek auf der Rückhandseite vor allen Dingen, wo sie so im Eck draußen war, wo die Sabalenka mit ihrem Tempo gespielt hat, aber wo die Świątek wirklich die Bälle sehr, sehr gut noch zurückgespielt hat, einfach weil sie so aus den Ecken heraus so stabil spielen kann und das auch gemacht hat. Wäre es jetzt mental, also bei den Matchbällen war eigentlich, wenn ich mich da richtig erinnere, kein Matchball dabei, wo du sagst, den hätte Sabalenka jetzt machen müssen. Das hat wirklich die Świątek abgewehrt. Ja, und dann war halt der Tiebreak und der Tiebreak ist, meine ich, 9-7 ausgegangen für die Iga. Die ist dann auch am Boden gelegen und hat es gebührend mit ein paar Tränen gefeiert und es war wirklich sehr, sehr gut anzuschauen und das natürlich 2 Tage nachdem die Sabalenka im Tiebreak vom dritten Satz gegen, was auch hat, ich glaube es war Tiebreak vom dritten Satz gegen die Rybakina gewonnen hat.
Ja, das Match zum Beispiel habe ich gesehen, habe ich auch verfolgt und da muss ich sagen, da habe ich dann schon zumindest den Kampfgeist von der Sabalenka habe ich bewundert. Weil jetzt kann man wieder sagen, die andere hat das hergeschenkt, aber ganz so war es ja dann auch nicht und du musst erst diese Moral aufbringen. Es ist natürlich das dort eins der Lieblingsturniere von der Frau Sabalenka, die halt jetzt im Endspiel verloren hat, aber jetzt haben wir beide eine Aufgabe, die mir eigentlich nicht so angenehm ist und dir, wie ich weiß, auch nicht. Jetzt war ja das wieder so ein Turnier, das sich gezahrt hat, wo wir schon mehrmals gesagt haben, na, eigentlich ist das ein bisschen mühsam, auch Nicht, weil wir es dann länger aufarbeiten müssen, aber einfach manche Tage kann man sich ersparen. So wie eben dann auf einmal steht der Sinner nicht am Platz, auf einmal hört der Lehetschka auf bei 3-3. Ah ja, der Nadal hat ja auch noch mitgespielt, das ist ja schon eine Woche her. Also von daher müssen wir jetzt ein bisschen unsere grauen Zellen bemühen. Bei den Damen, was ist dir da aufgefallen am Anfang auch? Also waren ja auch eine gewisse Überraschung.
Naja, also überraschend war für mich, dass die Putintseva fast gegen die Rybakina gewonnen hat. Der Handshake am Netz war nicht besonders freundlich zwischen den beiden, die ja angeblich Kasachen sind. Was bei der Rybakina Moskau geboren, Wohnsitz Moskau, glaube ich noch, oder zumindest war es eine Zeit lang so. Putintseva, möglicherweise weiß ich es nicht, aber jedenfalls das No Love Lost zwischen den beiden. Und das ist mir aufgefallen, aber auch da, dieser Trainer von der Rybakina, der steht ja gerne auch in der Kritik, dass er sie ein bisschen zu gar anredet. Aber ich finde, dass die Rybakina wirklich extrem gut gespielt hat. Also die hat ist den Bällen nachgegangen, die hat sich wirklich, vielleicht habe ich zu wenig gesehen von ihr in letzter Zeit, aber sie hat ja Stuttgart gewonnen. Das hat mir echt getaugt, dass die, und wie du sagst, die hätte gewinnen können gegen die Sabalenka, weil sie da Break vorgehabt hat im zweiten Satz, hat sie dann nicht gemacht. Weil du gerade sagst, Rublev, haushoher Favorit, der steht 4-1 mit zwei Breaks für Oshé Aliassim im ersten Satz. Aber das nur nebenbei. Und ansonsten ist mir bei den Frauen, ja, warte mal, gegen wen hat die Goff noch einmal verloren? Gegen die Madison Keys. Ich mag die Maddie sehr. Mir taugt die, wie sie spielt, aber ich finde halt, dass diese drei, Rybakina, Sabalenka und Swiatek, gerade auf Sand hat schon nochmal eine Klasse, mindestens eine Klasse über dem Rest stehen.
Ja, das ist auch das, da wollte ich jetzt noch drauf hinaus. Das ist, wäre mir auch noch eingefallen, natürlich die Frau Goff nicht unter den Tisch fallen lassen dürfen, beziehungsweise ihre Bezwingerin auch nicht, die dann aber wieder, finde ich, ein bisschen enttäuscht hat. Oder ist das eben deswegen, weil, wie du sagst, auf Sand vielleicht doch die Frau Goff nicht so gefährlich ist wie sonst?
Naja, enttäuscht. Das erstens, ich meine, wenn die Kiste den Ball trifft, die hat er in Charleston, meine ich, auch schon mal das Turnier gewonnen. Das ist zwar der grüne Sand, aber so ohne Elisa nicht. Und ich schaue der Kiste echt total gern zu. Wenn ich mal überlege, welcher Tennisspielerin schaue ich am liebsten zu, es ist an einem guten Tag Madison Keys, weil die den Ball so clean trifft und weil sie es auch schlau spielt und weil mir das einfach taugt, wenn sie zum Handtuch geht, wie sie diesen Schläger ganz herrlich einklemmt unter ihre Achsel, also ganz, ganz groß eigentlich. Und ja, das taugt mir. Aber natürlich dann spielt sie im Halbfinale gegen die Swiatek, die einfach in der Defensive viel besser ist, die ihr nicht, so wie die Goff hat ja wieder mit ihren Doppelfehlern das auch hergeschenkt, die Partie. Ja. Und das gibt ihr die Swiatek halt nicht und macht auch weniger Fehler. Die Vorhand von der Goff ist ja teilweise unfassbar schlecht. Das alles gibt die Swiatek halt nicht und schon gar nicht auf Sand und deshalb ja, hat mich das jetzt nicht so massiv überrascht. Aber trotzdem, Maddie Keys letztes Jahr, das habe ich wirklich schade gefunden, Halbfinale US Open, wie sie ersten Satz 0 gewonnen hat gegen die Sabalenka, zu 0 gewonnen hat. Das habe ich schade gefunden, dass sie da nicht ins Finale gekommen ist. Das hätte ich mir gerne angeschaut. Aber so hat mich das nicht weiter überrascht. Ganz ehrlich. Und die Goff muss halt über die Athletik kommen, aber das reicht halt dann oft nicht und reicht ganz sicher nicht gegen die drei, die da vorne schon die besten Spielerinnen der Welt sind.
Ja, und das, was du gesagt hast, wiederum zu unterstützen, das ist halt dann schon auch verwunderlich, dass so eine sonst nervenstarke Spielerin wie die Goff dann eben Dinge sozusagen herschenkt, ja, mit Doppelfehlern und so weiter. Bei Dramatik in diesen Sachen, aber ja, naja, es ist, wie es ist, was soll man sagen? Sind die Damen fragen, die Tanzkurs verabschiedet oder noch nicht?
Von mir aus schon, und wir machen gleich ohne Pause weiter. Time is of the essence, und du wolltest am letzten Montag plaudern, das habe ich dann ein bisschen mit dem Argument abgewimmelt, naja, gegen den Kaschin wird der Nadal ja nicht verlieren, hat er dann auch nicht, aber in der Runde drauf gegen Lehetschka hat er schon verloren. Bewegende Abschiedsszenen. Du bist ein großer Nadal-Versteher. Ich habe ihn heute gesehen bei Social Media, wie er in Rom über diese Brücke gegangen ist und natürlich von den paar Fans, die schon dort waren, gefeiert wurde. Er selber, glaube ich, sieht sich ja, ist übrigens überragend, ja, André Rublev, ich habe das vorhin gerade gehört bei dem Originalkommentar. Is a little under the weather. Er schaut aus, als ob er jeden Moment zusammenbricht, weil er krank ist. Also es kann gut sein, dass das Finale auch nicht mehr wahnsinnig viel länger dauert. Aber egal. Zurück zu Nadal. Was hast du gesehen? Er selber glaubt ja oder sagt, naja, ist ja alles Vorbereitung für Roland Garros und so schlecht läuft es eigentlich gar nicht.
Ja, auch das ist richtig. Trotzdem, ich habe mich dann auch unterhalten mit Leuten, die also wirklich mehr verstehen davon als ich, ein bisschen im Background und der allgemeine Tenor, dem ich mich mit ein paar Tagen Abstand anschließen muss, so gerne ich es haben würde, ich halt, er kann das nicht mehr durchstehen. Also all along. Es ist A, ist zu wenig Zeit, B, es wird nicht leichter. Es war ein schöner Aufschwung und für ihn wirklich großartig zu sehen, wie er diesmal sich, glaube ich, auch strategisch was überlegt hat, was anderes gegen den Deminau. Und den wird schlagen. In der Woche davor eigentlich ziemlich klein ausschauen hat lassen. Das war ein super Effekt. Dann, ja, Kasim geht sich irgendwie noch an, weil der vor ihm die Zeit schon denkt, soll ich ihm fragen um ein Leiberl oder nicht, wenn man es jetzt übertrieben darstellt. Also auch den kann man noch niederringen. Beim Lehetschka ist es bei mir so, ich bin zwar der Tennisprophet, aber man kann fragen, mein ganzes Umfeld, ich habe gesagt, den schlagt er nicht mehr. Es war dann auch so, ich finde, er selber war enttäuschend, er hat alles versucht. Der Lehetschka war, das muss man ja auch sehen, jetzt nicht wirklich locker, weil, so wie Andy Roddick einmal gesagt hat, ich glaube im Zusammenhang mit Agassi und dessen Rücktritt, also er will nicht der sein, der Bambier. Das kommt nicht gut. Und das will er auch nicht tun müssen. Also unter diesem Aspekt, finde ich, war der Lehetschka war dann halt einfach kompakter um das bisschen. Ich glaube aber nicht, dass bei einem anderen Anlass der Rafa den geschlagen hätte, auch nicht in Runde 1. Und man hat ja auch schon gehört, dass die trainiert hätten und da wäre es auch schon so gewesen, dass eben der Herr Lehetschka, der dann leider Gottes zum Lehatschka wurde, wenn man jetzt sehr gemein ist und aufgeben hat müssen, dass der eigentlich da drüber steht. Es sind vielleicht ein paar, das ist eben auch dieser Nimbus, der ihm zusteht, dem Rafa, aber darauf kann er sich nicht verlassen. Und bei aller Liebe, bei aller, auch wenn man sieht, wie er sich bemüht, es ist noch immer viel zu viel Nona, auf und ab, es passieren dann Fehler, wo der halt eigentlich spielen beide nur rein und Rafa reißt einer ab vom Rahmen, dass es Ärger nicht geht, also das tut dann schon weh, aber ich finde das Bemühen und das spüren auch die Fans, das war ja auch was der Thomas Muster hatte, fast bis zum Schluss, man hat immer, also der zerreißt sich dort, egal, der gibt auch mit wenigen Möglichkeiten, die er im Moment hat, alles. Und das lieben halt die Leute nach wie vor, diese Intensität. Und es wird wirklich sehr traurig sein, wie du sagst. Ich habe dann auch fast, also es hat mich gedrückt angesichts der Szenen, die dann dort waren, für diese Verabschiedung. Das ist dann leider wichtig. Und er selber, ja, ich glaube, er möchte sich noch einmal überraschen, aber auch er jetzt sozusagen diesen Alters, die Alterslast umwandeln und auf einmal in einen Jungbrunnen springen.
Ja, Pester Pfeiff ist schwer vorstellbar eigentlich, auch, ich meine natürlich unter dem Aspekt, dass man sich überlegt, er ist ungesetzt in Paris. Jetzt gibt es natürlich immer wieder die ganzen Verschwörungstheoretiker, auch im Tennis, die sagen, na, das ist ja alles nicht ganz Ast reingesetzt, weil bei vielen Turnieren wird im Computer dann angeblich zugelost, also ich sage jetzt nicht angeblich, wird zugelost, ich sage es einfach, bin ja kein Anhänger von Verschwörungstheorien, aber manchmal gibt es ja auch Turniere, wo es dann heißt, der Auslosung um 10 Uhr und dann ist aber um 10 Uhr nicht die Auslosung, sondern die Bekanntgabe des Tableaus. Aber was ich sagen möchte, ist, er könnte natürlich in der ersten Runde von Paris auch gegen Kaspar Rüth rankommen oder gegen Djokovic oder gegen Alcaraz, wenn der fit ist. Das wäre ein Jammer. Es wäre natürlich eine wunderbare Partie fürs Fernsehen. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er Best of Five gegen einen von denen, die dann noch fit kommen, auch gegen Zverev nicht, die fit nach Paris kommen, dass er dort was reißen kann. Leider. Ja, also von der Stimmung her wäre es sicherlich ein Traum, aber ansonsten stelle ich mir das extrem schwierig vor.
Ja. Es ist so, ich schließe mich dem an, ganz klar, gegen wen er spielt, es wird nicht mehr so sein, dass er die Leute dominiert in den ersten Runden. Und für mich wäre schon wäre es schon mehr als unrealistisch, wenn man ihn in der zweiten Woche noch drin hätte, ja, egal mit welcher Auslosung, weil ich einfach glaube und fürchte, das geht sich körperlich nicht mehr aus, zumal er ja auch geschwächelt hat und da und dort wird er Sätze verlieren, die Partien werden länger dauern, als sie früher gedauert haben und das nimmt der Körper ja nicht einfach so mit einem Wimpernschlag, wie es einst der Fall war. Also wir werden das alles sehen. Es hat auch daran ist was dran. Du hast das sehr schön salomonisch formuliert. Ich bin jetzt keiner dieser Verschwörungstheoretiker, aber man wundert sich schon sehr manchmal, vor allem auf der Challenger-Ebene, finde ich, was da für Gegner wem zugelost sind und der das gerade braucht. Sagen wir es jetzt einmal so, ja. Und Computer hin, Computer her. Ich will niemanden irgendwas unterstellen. Auf jeden Fall hat die Frau Maurice Mohn, das glaube ich auch, dass das natürlich nicht so ist, auf großer Grand Slam-Ebene. Es gibt da keine Ausnahme und man braucht gar nicht glauben. Also nicht einmal für den Herrn Raff, der eigentlich ja schon, das Turnier hat ja spaßhalber schon teilweise Rafa Garros geheißen.
Ja. Nein, nein, da wollen wir um Gottes willen. Keine Verschwörungstheorien hier. Alles geht mit rechten Dingen zu. Aber ich glaube, in Roland Garros ist es ja nicht so. Da wird er tatsächlich noch, also zumindest die Gesetzten, wo sie hinkommen, mit Ausnahme von 1 und 2, da ist klar, wo sie sind, werden dann zugeteilt. Ja, so jetzt.
Ja, bitte. Ich möchte dich etwas fragen, weil du das so sagst und mir ist eingefallen Wimbledon, die das als einzige gemacht haben in den letzten Jahren auch fast gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob das sie es noch dürfen. Aber wo man gesagt hat, pass auf, Freunde, wir sind Wimbledon, wir entscheiden selber. Und für uns ist der Herr Ivanisevic, auch wenn der jetzt der Wildcard kriegt, Gesetz theoretisch, weil es nur ins Blaue ist, war nicht so, aber ich sag's jetzt nur, Beispiel, war lang genug und glaubst du, hätte sich Rafa das verdient? Oder muss man dann doch berücksichtigen, in welchem Zustand ist er jetzt?
Ich glaube nicht, dass er sich's verdient hätte, weil, und Wimbledon macht das ja auch nicht mehr, die haben ja da eigene Rasen-Weltrangliste gehabt, aber du wirst dich erinnern können, 1996 war es in Flushing Meadows, wo sie den Muster hinter den Cheng gesetzt haben. Obwohl der Muster vor dem Cheng in der Weltrangliste war. Und das war dann schon entscheidend, weil der Muster gegen Agassi spielen musste, dort dann auch rausgeflogen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Und den Cheng hat er schon geputzt, glaube ich. Und das sind halt dann so kleine Dinge, die sich die Amerikaner früher erlaubt haben. In Wimbledon haben sie sich rausgeredet auf, naja, wir haben die Rasenturniere mit einbezogen in unser Ranking. Aber nach allem, was ich weiß, und gerne korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht mehr so der Fall ist. Und nein, ich finde auch bei der Wildcard-Vergabe, was jetzt immer heißt, der Dominik müsste doch eine Wildcard bekommen, war sie nicht. Ja, es gibt ja diese Abmachung unter den Verbänden. Natürlich, Dominik ist da zweimal im Finale gestanden. Ja, gibt es immer Wildcard, aber da sind die Franzosen natürlich, die haben jetzt ein ganz großes Reservoir an jungen Spielern und tun sich da natürlich besonders schwer, eine Wildcard zu vergeben. Ich weiß es nicht.
Das Schöne an unseren Plaudereien ist, dass du mir immer die Themen so schön auflegst und aufmachst. Auch das wollte ich jetzt ansprechen, weil es ja natürlich vom Gedanken her ganz nahe liegt. Steht jemanden wie Dominic Thiem, zweimaliger Finalist, viermaliger Semifinalist, das darf man auch nicht vergessen, und wen er dort allen geschlagen hat, allerdings im momentanen Verfassungsstadium, und das werden die auch wissen, dass er jetzt schon gegen Leute verliert, die halt über 200 sind, und zwar konstant, ist das überhaupt noch eine Idee? Das werden wir sehen. Ich fürchte nicht, also ich glaube nicht, dass im momentan, jetzt, es ist egal, ist schon länger her, auch mit der, übrigens seine frühere Liaison, die spielt ja auch jetzt leider Gottes in solchen, die Frau Mladenovic nämlich in solchen Sphären, aber ich kann mich erinnern, wie sie den Team bejubelt haben als einen der Iren fast, also nicht Iren, sondern Franzosen, wie er dort eingelaufen ist als Finalist, weil man eben wusste, der ist verbannt mit der Mladenovic, die auch noch im Viertelfinale, also das waren bessere Zeiten für beide, aber vielleicht weißt du, was ich damit sagen möchte, ich glaube nicht, dass heute irgendwer noch erinnert, was der Team dort geleistet hat und fürchte, er wird also keine Wildcard kriegen.
Nein, ich glaube, das ist mein Tipp. Ich glaube, er wird keine brauchen, weil links und rechts die Leute ja neuerdings wegbrechen und verletzt sind. Ich möchte es mir auch nicht vorstellen, dass zum Beispiel jemand wie der Sinner nicht spielt. Jetzt hat er Rom abgesagt, aber was weiß man schon. Ja? Und da gibt es ja noch ein paar Kandidaten, die jetzt einmal genannt haben. wo man auch nicht weiß, ob sie fit sind. Also ich glaube, der Dominik wird noch reinrutschen. Ich glaube, er wird keine Wildcard brauchen. Und dann hat sich das Thema auch erledigt. Aber für ihn gilt ja das Gleiche. Also er muss ja auch darauf hoffen, dass er in der ersten Runde eben, also ich glaube, wenn er reinrutscht, dann spielt er Genf davor. Ja. Wenn nicht, dann würde er wahrscheinlich die Quali spielen. Man weiß es ja nicht. Ich habe mal vor kurzem gefragt in das Teamcamp, wie denn die Pläne sind. Hab noch keine Antwort bekommen, also man weiß es nicht, ja. Wie sehr es ihn freut und ja, muss mal schauen. Ich kann die Frage nicht beantworten, weil wie gesagt, die Franzosen haben halt viele junge Spieler. Die Franzosen haben diese Vereinbarung mit dem britischen, meine ich, und mit dem australischen Tennisverband, dass sie eben da auch zwei Wildcards weitergeben. Oder sonst die Amerikaner. Ja, ich bin heute auf gefährlichem Halbwissen unterwegs. Ich weiß es nicht. Der Dominik kann sicherlich Ansprüche geltend machen aufgrund seiner Historie in Roland Garros, aber ob das reicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, er wird noch reinrutschen und dann hat sich das Ganze ohnehin erledigt.
Das glaube ich nicht. Da bin ich nicht ganz bei dir, weil es müssten, sofern ich richtig informiert bin, 6 mindestens absagen und auch das ist nur geschätzt. Und da 6 da drauf, ich glaube, die laufen ein, auch wenn's, um sich das Preisgeld nämlich abzuholen teilweise. Aber wenn es dann nur bei 3-3 wieder aufgeben, also das ist von mir die Befürchtung, dass ich mir denke, aber warten wir einmal ab, du hast natürlich jetzt wieder ein gutes Thema aufgemacht, weil, das haben wir auch schon angesichts der Jugend, die ich da höre, sind die schon vor allem der Alcaraz jetzt dauernd irgendwie bedient. Und wenn der jetzt schon wieder ein Turnier auslässt und beziehungsweise der Sinner jetzt auch da mit seiner Hüfte Probleme kriegt, das ist halt schon alarmierend, ja, das und schade natürlich, weil ich will nicht sagen wettbewerbsverzerrend, aber naja, wer weiß, du, vielleicht lacht sich der Djokovic ins Fäustchen, kriegt jetzt endlich auch noch einen Lauf und gewinnt vielleicht wirklich Nummer 25. Mal sehen.
Naja, der ist jetzt extrem fokussiert, seit ein paar Tagen wieder mit Gebhard Gritsch unterwegs. Da kommt das gute alte Gefühl zurück und ich glaube schon, der Djokovic denkt sich, ist mir doch wurscht, wenn ich im Halbfinale von Monte Carlo rausfliege, jetzt spiele ich Rom. Eigentlich ist mir auch wurscht, wie ich dort spiele. Wichtig ist für mich Roland Garros und Wimbledon und dann die Olympischen Spiele. Und habt's mir gern, weil ich meine, so ist ja auch nicht, dass der Ruth hatte das Halbfinale in Monte Carlo jetzt nicht gewonnen, weil er der deutlich bessere Spieler war, sondern war eine ganz enge Partie, die der Djokovic genauso hätte gewinnen können. Ja, und das sehe ich jetzt wirklich, also den Ruth noch am ersten, okay, der O'Shea ist immer gut gespielt gegen den in Madrid. Aber wenn ich jetzt mal so nachdenke, wer da wirklich ein gesunder Alcaraz, ja, dann immer noch, obwohl ich nicht verstehe, warum er gegen Cerundolo oder verloren hat in Zverev, glaube ich, dass er mindestens Viertelfinale kommt. Medvedev weiß man auch nicht, wie er verletzt ist oder auch nicht. Ja, irgendwie habe ich auf Twitter gelesen, er hätte gesagt, I'm so scared, wegen dieser Verletzungsgeschichte jetzt in den Adduktoren. Jetzt weiß man, in Paris spielt er sowieso nicht so wahnsinnig gern. Letztes Jahr rausgeflogen, erste Runde gegen Seibosch wild. Ganz schwierige Gemengelage. Also ich glaube wirklich, dass es nicht unrealistisch ist, dass der Djokovic am Ende des Tages sagt, was willst du von mir? Jetzt habe ich 25.
Ja, ja, genau. Und das, ich wollte das für manch andere Experten, mag das jetzt wirklich aus der Luft gegriffen sein, angesichts der Ergebnisse bisher. Aber das, was ich schon beim Djokovic glaube zu wissen, ist erstens einmal, dass je länger es dauert, und das hat ja auch Australian Open geht, du musst dort erst einmal ins Semi kommen, wenn du tennismäßig so schlecht, wie der dort gespielt hat, ja, und dann auch dich gewehrt, okay, hat der Sinner ihn halt einmal geschlagen. Mehr ist ja nicht passiert, aber dass er jetzt sich die Kräfte gut einteilt, das glaube ich auch, und das auf Sand, das sage ich dir jetzt, da würde ich sogar drauf wetten, auf Best of Five, glaube ich, schlockt er den Rüd, egal wie, aber da glaube ich nicht, dass der Rüd ihn biegt, und das spricht ja wieder gerade für ihn, wenn er sich die Kräfte gut einteilt, dass er noch dieses Stehvermögen hat, und ich glaube, er hat es noch, und er selber glaubt es auch, dass er eben da 5 Stunden oder sagen wir 10 Stunden Marathons, und egal je länger das dauert, umso besser wird er, und dann beißt er sich als richtig hinein, also diese Qualität entwickelt, und dann können wir uns das schon anschauen, genau das, was du jetzt nämlich sagst. Und die anderen, für die wird das auch nicht so einfach, weil ich habe mich zum Beispiel auch mit Chili Schaller jetzt unterhalten, lang, und das war ein sehr interessantes Gespräch. Und der hat gesagt, gerade im Punkt der Alcaraz wiederum, der Kopf, und das, du siehst ja auch, wenn du 2 Jahre immer nur aufsteigst und besser,
kannst du leicht lachen.
Aber wenn du den jetzt anschaust, wieder fast traurig und hilflos wirkt und eben nicht mehr weiß, was er jetzt machen soll und sich selber wahrscheinlich auch zu viel Druck auferlegt, dann bist du noch verletzt. Ja. Den Sinner wird das auch keine Freude machen, dass er jetzt noch dazu Hüfte sich nicht gescheit bewegen kann. Es sind schon alles und auf Sand noch dazu kein wirklicher Spezialist ist und war. Also das ist dann schon eine sehr, sehr interessante, wie du immer so schön sagst, Gemengelage von der Spannung her. Und ich sage noch einmal, vergessen wir nicht den Djokovic.
Ja, gut. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Rom steht an im herrlichen Foro Italico, wo ich in diesem Jahr nicht sein werde. Aber es ist wirklich ein wunderbares Turnier. Allerdings auch aufgebläht auf 2 Wochen und dann nimmt es schon einiges vom Wunderbarsein. So, heute geht's ratzfatz an die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der Woche. Magst anfangen, soll ich anfangen?
Ich möchte allgemein noch etwas bemerken.
Bitte, bemerke allgemein.
Mir ist es aufgefallen, ich glaube, wir haben in den fast 20 Jahren, wo wir uns jetzt beplaudern, gemeinsam, was mich übrigens sehr freut und ehrt gleichzeitig, noch keine Sendung gehabt, in der nicht ein Break war. Und heute haben wir gar keins gehabt. Ja, aber ja. Wir haben heute einen. Das ist ja auch gut.
Ne? Ja, so, Mitarbeiter, bitte.
Du an, weil ich muss wie immer erst die Frage trifft mich wie der Blitz.
Ja, so. Also Schwerhundig drängt sich auf, nehme ich aber nicht. Ich nehme ein Doppel, es hat ja bei den Männern diese Idee gegeben, okay, wir wollen mehr Einzelspieler im Doppel haben, das Ganze kompakt dann von Dienstag bis Samstag, 5 Tage durch. Und im Viertelfinale sind 7 Paare gestanden, die reine Doppelspezialisten waren, aber auch Sebastian Korda und Jordan Thompson, leider ohne Schnauzer, der natürlich Wahnsinn ist, ja, der beste Schnauzer, vielleicht sogar in der Tennisgeschichte. Ja, muss man ein bisschen zurückgehen. Früher mal gab es natürlich auch ein paar Kandidaten, die nicht schlecht waren. Und wir haben in der ersten Runde gegen Bopanna und Ebden gewonnen, gegen die Nummer 1 der Welt, was eher Witz ist. Jetzt sind Granollers, Sebastian Nummer 1 der Welt. Anyway, und die gewinnen dann das Turnier. Sebastian Korda und Jordan Thompson, erster 1000er-Titel für beide im Doppel. Ich hoffe, ich habe da nichts übersehen. Und das finde ich jetzt dann ganz witzig. Ich glaube, die ATP hätte sich vielleicht ein bisschen, ja, also der Korda ist ja Top 30 Spieler, glaube ich noch, oder knapp drüber. Nicht unprominent, aber vielleicht wäre es der ATP noch lieber gewesen, wenn ein Doppel wie meinetwegen Medvedev und Tommy Paul gewonnen hätte. Haben sie nicht, aber meine Mitarbeiter der Woche sind Sebastian Korda und Jordan Thompson, die Gewinner im Doppel in Madrid.
Oh, ich lege jetzt einfach noch einen drauf, obwohl sie es nicht gewonnen haben, ist es bei mir auch ein Doppelpaar, und zwar, weil sie jetzt Nummer 1 der Welt sind, was man erst einmal werden muss, und auf dem Weg dahin immerhin 4 Matchbälle abgewehrt haben, im sogenannten, richtig heißt es nämlich Match-Tiebreak und nicht Champions-Tiebreak, hat sich nur so eingebürgert, also im Match-Tiebreak, und die Rede ist natürlich von Horacio Ceballos, oder Ceballos, wie du manchmal sagst.
Nein, ich sage Ceballos, Ceballos, sage ich. Doppel-L wird ja ein Sch ausgesprochen.
Ja, ja, das habe ich, danke, dass du mich erinnerst. Es erinnert mich in weiterer Folge wieder an Sigi Bergmann und
Guadalajara, ja.
Es ist natürlich dann schon, da muss man also wirklich ein absoluter Spezialist sein. Also, Horacio, ich bleibe dabei, und Marcel Granollers, den kann man nicht Granollers aussprechen, glaube ich.
Nein, weil in Spanien gilt das, glaube ich, nicht.
Ja, also das war's. Doppel-Doppel. Wir haben also Doppelte. Haben wir das schon gehabt? Darf man das überhaupt vom Reglement?
Ich frage gleich einmal bei unserem Regelbuch nach, und wir werden dann nächste oder übernächste Woche drüber sprechen.
Danke.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.